Ich eskaliere gleich. Von und mit Raphael Kirsch.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ich eskaliere gleich Podcasts und ich falle jetzt mal direkt mit der Tür ins Haus. Diese Podcast-Folge gibt es, weil ich es leid bin. Ich bin es sowas von leid, was ich leid bin. Das erkläre ich gleich. Aber wenn du diese Folge hörst, dann gibt es gar nicht so viele verschiedene Gründe, warum das so ist. Und damit fange ich jetzt mal an. Grund Nummer eins, dass du diese Folge hörst, ist, du bist eigentlich schon ein bisschen Fan. So, also vielleicht bist du ja schon Fan des Ich eskaliere gleich Podcasts. Das ist nicht deine erste Folge, die du hörst. Du hast dich vielleicht sogar schon von Anfang bis Ende einmal durchgewühlt. So, und dafür möchte ich einfach nochmal an dieser Stelle wirklich, wirklich Danke sagen. Grund Nummer zwei, und jetzt wird's richtig spannend, warum du diese Podcast-Folge hören könntest, ist, dass jemand aus deinem Kollegium vielleicht mal gesagt hat, das ist eine Folge, die solltest du dir mal anhören, weil sie total in deine eigenen Karten spielt. Vielleicht bist du ja jetzt ein Pädagoge, eine Pädagogin, die diese Folge vorgeschlagen bekommen hat und vielleicht bist du jemand, der sich manchmal unsicher ist, ob das, was du gerade so Revolutionäres in deiner Schule durchsetzen möchtest, so weg von Strafen, hingucken, wie sind Konsequenzen irgendwie sinnvoll oder mal so Ampelsystem abschaffen. Vielleicht bist du ja so ein revolutionärer Mensch und bist manchmal unsicher, ob das der richtige Weg ist. Und dann hat dir jemand diese Folge vorgeschlagen, quasi als Bestätigung dafür, dass du auf dem richtigen Weg bist. So, und wenn du das bist, freue ich mich auch riesig, dann ist diese Folge auch für dich. So, und jetzt Grund Nummer drei. Du bist jemand, der mit mir über Social Media in Diskussionen gegangen sind, zum Beispiel über das Thema Strafen und Konsequenzen und warst vielleicht nicht ganz meiner Meinung oder hast dich von mir geärgert gefühlt und ich habe diese Podcast-Folge jetzt einfach nur als Link quasi statt einer elenden Diskussion unter deinen Kommentar gepackt. So, und vielleicht bist du jetzt ein Mensch, der sich mit mir kritisch auseinandersetzt und ich war es einfach leid, mit Menschen über so sinnvolle Sachen zu diskutieren, von denen wir wissen, dass sie richtig oder von denen wir wissen, dass sie falsch sind. Und diese Podcast-Folge ist vielleicht in erster Linie erstmal nur eine Erleichterung für mich selber, weil ich es leid bin, mit Menschen zu diskutieren. Ich bin es leid, mit Pädagoginnen und Pädagogen zu diskutieren, die sich selber Pädagogen nennen, aber ihre eigene pädagogische Haltung in dem Moment vergessen, wo das Internet eine Anonymität herstellt und wo es vielleicht um ihre eigene Komfortzone geht. Und falls du jetzt zu der Gruppe 1 oder 2 gehörst und das gerade überhaupt nicht einordnen kannst, worum es geht, ich mache dir mal einen kleinen Abriss und dann erkläre ich dir, worum es heute in dieser Folge gehen soll. Es gibt ja ein paar Menschen, vielleicht auch du, die kennen mich über Social Media schon ein bisschen, die wissen, wie ich bin, auch über diesen Podcast. Ich bin ja manchmal frech. Ich provoziere ja manchmal nie gegen die Menschen, sondern immer für die Menschen und immer für Veränderungen. Ich denke, manchmal muss man Dinge auch gerade ansprechen, um zu gucken, was passiert denn in der Diskussion, was passiert in der Nachschau, kann ich damit Menschen vielleicht vor den Kopf stoßen, um daraus mit den Menschen in die Zusammenarbeit zu kommen oder bei den betroffenen Personen sogar eigene Denkprozesse anzuregen. Also ich bin manchmal provokant, ich bin manchmal sehr klar. Ich habe über Social Media, glaube ich, mehrfach gesagt, wer die Ampel verwendet, also dieses Belohnungs- und Bestrafungssystem, wer diese Verhaltensampel verwendet, hat Pädagogik nicht verstanden. Und jetzt kannst du dir ja ausmalen, wenn du zum Beispiel jemand bist, der eher traditionellere Werte in Pädagogik vertritt, dass man sich davon auf den Schlips getreten fühlt und dass man mit mir dann eine Diskussion startet. Und was dann hochspannend ist, ist, dass Menschen, die sich als Pädagoginnen und Pädagogen dann sich so massiv angepiekst fühlen, dass dann Kommentare drunter kommen, ach ja, du Superpädagoge, jetzt sag doch auch mal, was ist denn die Alternative? Ach, du laberst doch nur, bist du selber Lehrer, hast du meiner Schule gearbeitet, wie soll denn jemand auf dich hören, der nie Lehrer war und so weiter. Also Menschen vergessen in der Anonymität des Internets, trotz der Tatsache, dass ich ja auf diese Profile gehe und dann steht da Lehrkraft, Deutsch und Englisch, Eduki, Vollzeitautorin, ist nur ein Beispiel, ne? So, also wenn es jetzt auf dich zutrifft, fühl dich bitte nicht angepiekst, ne? Ist nur ein Beispiel. Wo ich dann immer denke, Leute, ey, ich hätte echt Sorge, wenn ich meine Kinder zu dir in die Schule schicke, wenn die Anonymität des Internets ausreicht, dass du so etwas postest in der Art und Weise, dass du dich so geärgert fühlst, dass du vergisst, bereit sein zu müssen, manchmal über Dinge nachdenken zu wollen. So. Also es geht in Kommentarspalten regelmäßig ab. Und jetzt letztens war das wieder der Fall, als ich gesagt habe, wer verstanden hat, dass wir in Schule nicht mehr mit Strafen arbeiten, aber Kinder einen Abschreibtext abschreiben lassen, sie nicht mehr auf den Fußballplatz lassen, weil sie jemand anderen mal geärgert haben, oder Kinder nicht mehr in die Pause lassen, weil sie deinen Unterricht gestört haben, so, dann sage ich immer, die Menschen haben es dann doch nicht verstanden. Und das war offensichtlich für viele Menschen wieder so eine derartige Provokation, also nicht für alle, ne? Also von 400 Kommentaren darunter waren 390 wirklich nett, freundlich und zustimmend. Wenn es den ein oder anderen wertvollen kritischen Ton gab, dann immer mit einer freundlichen Begleitung von, hey, ich kann deinen Ansatz verstehen, aber hast du auch über den Punkt nachgedacht, wo ich denke, ja, das ist okay, das ist doch total angemessen, du musst ja nicht zu 100% einverstanden sein mit dem, was ich sage. Ich wünsche mir aber trotzdem Freundlichkeit und einen respektvollen Umgang. Aber da waren halt auch immer 10 Kommentare bei und dann stand da wirklich drunter, du laberst, du Superpädagoge, was für ein Quatsch, selber nie Lehrer gewesen, aber hier einen dicken Max machen. Wo ich denke, ey Leute, das müssen wir jetzt mal anders machen. Und weil das Thema, und dann kam natürlich auch der Kommentar darunter, ja, aber was ist denn deine Alternative? Jetzt sag doch mal. Also, und wenn ich dann innerhalb von 5 Minuten nicht antworte, dann geht das richtig los. Der labert und da kommt ja nix und ja, groß Töne spucken und kritisieren kann jeder. Und genau deswegen nehme ich jetzt diese Podcast-Folge auf, damit ich sie einfach unten als Kommentar unten drunter packen kann. Hier kommt nämlich ein für alle Mal, weil ich es leid bin, der Unterschied zwischen Strafen und Konsequenzen, die Reihenfolge, wie Konsequenzen erarbeitet werden müssen, und ich sage vielleicht jetzt hier zum letzten Mal, wenn mich jemand fragt, was ist die richtige Konsequenz für Verhalten XY, dann werde ich immer sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, und das hat nichts mit Inkompetenz zu tun, sondern ich weiß es nicht, ist die perfekte pädagogische Antwort für alle Menschen, die Pädagogik verstanden haben, denn ich weiß es nicht bedeutet, ich muss das Kind kennen, ich muss dich kennen, ich muss die Situation kennen, ich muss die Bedürfnisse kennen, ich muss wissen, ist das erste Mal mit dem Kind, mit dem Jugendlichen, ist das 10. Mal, reden wir über Gewalt, reden wir über keine Gewalt, so, und dann musst du, wenn du Pädagogik verstanden hast, akzeptieren, dass ich weiß es nicht, die richtige Antwort ist. Es gibt ja keinen Konsequenzenkatalog. Und jetzt, ich rede mich hier heute richtig in Rage. Das wird vielleicht eine unstrukturierte Folge, aber das platzt so heute aus mir raus. Deswegen hier jetzt nochmal, wie funktioniert das eigentlich mit dem Erarbeiten von Konsequenzen? Und jetzt atmen wir alle mal tief durch, vor allem ich. Und jetzt nähern wir uns der ganzen Sache mal ganz, ganz strukturiert und organisiert. Wir haben jetzt alle verstanden, dass es keinen Konsequenzenkatalog gibt. Es gibt nicht die passende Konsequenz für Verhalten XY. Das ist immer von ganz vielen Faktoren abhängig. Wenn ich das im Seminar erzähle, dann kommen aber auch Menschen, die sagen, okay, ich habe das verstanden, aber wie finde ich denn den Weg zur richtigen Konsequenz? Und genau den können wir jetzt mal gemeinsam gehen, und ich hoffe sehr, dass diese Podcast-Folge bereichernd ist. Und wenn du sie jetzt schon bis hierhin gehört hast und dich nicht geärgert hast, dann schreib doch mal in die Kommentare, wo auch immer du diesen Podcast hörst, ob du meine Haltung nachvollziehen kannst, warum ich diese Podcast-Folge aufnehme, und ob du auch schon mal Erfahrung damit gemacht hast, dass Pädagoginnen und Pädagogen, die sich Pädagogik ganz groß auf die Flagge schreiben, in vielen Kontexten dann doch nicht so reflexionsbereit sind und bereit sind, über ihren eigenen Horizont nachzudenken oder mal über den Tellerrand zu schauen. Und jetzt der Weg zur richtigen Konsequenz. Und alles beginnt mit dem Verständnis, dass wir Konsequenzen zum Lernen brauchen. Wir brauchen Konsequenzen. Wir brauchen den Abgleich zwischen Verhalten und Reaktion. Wir brauchen das unbedingt zum Lernen. Und jeder, der was anderes sagt, der hat es noch nicht ganz verstanden. Was man aber klar haben muss, damit Konsequenzen zu Lernen führen können, ist die Unterscheidung zwischen pädagogischen Konsequenzen, natürlichen Konsequenzen, Intervention, Sanktion und Strafen. So, das müssen wir jetzt einmal auseinanderdröseln. Und wenn wir wollen, dass Menschen etwas lernen, aus einem Verhalten, dann gibt es nichts Wirkungsvolleres als eine natürliche Konsequenz. Und eine natürliche Konsequenz ist immer das, was auf ein Verhalten passiert, ohne dass irgendjemand eingreifen muss. Das heißt, wenn ein Kind eine Trinkflasche umschüttet, dann ist die natürliche Konsequenz nicht, dass es das aufwischen muss, sondern die natürliche Konsequenz ist, das Heft ist nass, ich kann nicht mehr reinschreiben. Wenn ein Kind seine Jacke nicht anziehen möchte, dann ist nicht die natürliche Konsequenz, du kannst nicht rausgehen, sondern die natürliche Konsequenz ist, du frierst. So, und wenn du dein Handy-Akku nicht lädst und das Ding geht aus, dann ist die natürliche Konsequenz, dass das Ding ausgeht. Also natürliche Konsequenzen passieren immer ohne das Zutun von uns Erwachsenen, von anderen Menschen, sondern im Grunde bedeutet natürliche Konsequenz, die Realität selbst reagiert. Das fand ich einen ganz schönen Satz, habe ich irgendwo mal vor ein paar Jahren gelesen. Natürliche Konsequenz bedeutet, die Realität reagiert selbst. Und die natürlichen Konsequenzen sind die Konsequenzen, die am ehesten zu einem richtig großen Lernimpact führen. Denn Kinder erleben die direkte Ursache und die direkte Wirkung. Lernen erfolgt durch eigene Erfahrung und die Konsequenz ist logisch, unvermeidbar und auch echt. Und das Tolle an natürlichen Konsequenzen ist, sie sind authentisch, die sind glaubwürdig, die fördern Eigenverantwortung. Es kommt überhaupt nicht zu einem Machtkampf, weil sie ja nicht von dir kommt, die Konsequenz. Ja, und nachhaltiges Lernen entsteht in dem Fall immer durch die Selbsterfahrung. Ich versuche das jetzt hier in diesem Podcast aber auch ein bisschen differenziert zu betrachten, denn so gutes Lernen natürliche Konsequenzen nach sich ziehen, es gibt auch ein paar Nachteile von natürlichen Konsequenzen. Ne? Ein Nachteil ist, das ist nicht immer sicher. Also gerade wenn es um Gefahr oder Gesundheit geht. Manchmal erfolgt die natürliche Konsequenz viel zu spät oder kaum spürbar und Kinder können manchmal den Zusammenhang zwischen der Ursache und der natürlichen Konsequenz gar nicht herstellen. Und vielleicht auch ein entscheidender Nachteil, gerade im Hinblick auf Pädagogik, gerade im Hinblick auf enge pädagogische Kontexte wie zum Beispiel die Schule, Erwachsene, also wir zum Beispiel als Pädagoginnen und Pädagogen, können kaum steuern oder begleiten. Und das ist natürlich auch bei der natürlichen Konsequenz ein bisschen so gewollt. Gleichzeitig müssen wir uns natürlich der Realität stellen, dass natürliche Konsequenzen wünschenswert sind und wenn sie gut begleitet und beobachtet werden, den größten Lernimpact haben. Gleichzeitig kommen die natürlichen Konsequenzen, gerade dann, wenn es einen Kontext gibt, sehr, sehr schnell an ihre Grenzen und dann braucht es. Es braucht was anderes. Immer dann, wenn es Regeln gibt, wenn es Werte gibt, wenn es Grundstrukturen gibt, an die es sich zu halten gilt. Und ich sage jetzt mal die Klassenregeln zum Beispiel, dann kann nicht alles immer mit einer natürlichen Konsequenz erfolgen, sonst würden Systeme zusammenbrechen. Das heißt, erst an der Stelle braucht es pädagogische Konsequenzen. So, was das ist, erkläre ich gleich. Und wie sie sich von Strafen abheben, erkläre ich auch gleich. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber lass uns doch alles mit natürlichen Konsequenzen regeln, dann lernen Kinder doch am besten. Ja, die Idee könnte man haben, aber hier lass uns mal die Frage klären, warum braucht es denn überhaupt trotzdem pädagogische Konsequenzen? Erstens, weil es manchmal Regeln gibt, an die wir uns alle zu halten haben. Und nicht immer folgt auf eine Regel eine natürliche Konsequenz. Und, das gehört auch zur Realität, es gibt ja Sachen, da möchtest du die natürliche Konsequenz gar nicht. Ich mache dir ein Beispiel. Du möchtest einem Kind beibringen, dass es wichtig ist, an einer roten Ampel zu stehen, dass man nicht einfach über die Straße rennt. Du kannst und willst nicht die natürliche Konsequenz haben, wenn ein Kind über die Straße rennt. Du musst ja mit pädagogischen Sanktionen bzw. mit Konsequenzen arbeiten. Du kannst ja nicht das Kind auf die Straße ballern lassen und ein Auto kommt von links und dann kannst du ja nicht hinterher brüllen, ja, ja, blöd, ne? Hättest du mal besser geguckt. Das ist doch bescheuert. Also, es braucht pädagogische Konsequenzen. Die müssen sich jetzt allerdings von Strafen unterscheiden. Und woran erkennst du das? Erstmal, jede Konsequenz, die pädagogische Konsequenz sein soll, muss zwingend immer in direktem Zusammenhang stehen mit dem Verhalten. Und jetzt wird es schon deutlich, was mein Eingangsbeispiel gemacht hat. Da habe ich ja gesagt, jemand hat deinen Unterricht gestört und du lässt sie nicht in die Pause gehen. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun und kann nicht im Kopf des Kindes verknüpft werden und kann dann dementsprechend auch nicht zu Lernen führen. Was hat Unterrichtsstörung mit du darfst nicht in die Pause gehen zu tun? Gar nichts. Was hat Unterrichtsstörung mit Abschreiben eines Textes zu tun? Gar nichts. Da gibt es manchmal so ein kleines Gegenargument, ja, die Kinder sollen in diesem Text reflektieren. Ja, ich verstehe den Gedanken der Reflexion, aber so funktioniert Reflexion nicht. Reflexion bedeutet, ich gucke mir die Situation an, ich begleite sie mit dem Kind, ich überprüfe das mit dem Kind und bespreche es mit dem Kind nach. Nicht, ich drücke dem Kind einen Text in die Hand und sage, und jetzt denk mal drüber nach. So funktioniert Reflexion nicht. Das heißt, eine pädagogische Konsequenz für jemand kippt seine Trinkflasche aus, wäre zum Beispiel, und du musst das jetzt gerade wieder trocken machen, damit du weiterarbeiten kannst. Das Trockenmachen ist ja nicht die natürliche Konsequenz. Die natürliche Konsequenz wäre, das Heft ist nass. Aber wenn ich als Lehrkraft möchte, dass wir alle gezielt und organisiert und strukturiert weiterarbeiten können, dann ist die natürliche bzw. die pädagogische Konsequenz, du musst das jetzt trocken machen. Das ist total logisch und total klar und das muss dann auch gemacht werden. Und nur um nochmal sicher zu gehen, dass das wirklich alle verstanden haben, wenn ein Kind eine Trinkflasche ausschüttet, hat es dadurch keinen Tafeldienst gewonnen, weil es unordentlich war. So, das macht überhaupt keinen Sinn. Ne? Trinkflasche ausschütten, sauber trocken machen. Das ist die pädagogische Konsequenz. Um auf das Beispiel mit der Ampel zurückzukommen, wenn du dich an der Straße nicht benehmen kannst, wenn ich dir nicht vertrauen kann, dass du alleine laufen kannst, dann ist eine wertvolle pädagogische Konsequenz, du gehst an meiner Hand und gemeinsam lernen wir, wie es wichtig wäre, sich an der Straße ordentlich zu verhalten. Ein zweites wichtiges Kriterium für pädagogisch wertvolle Konsequenzen ist, dass sie transparent und vorhersehbar sind. Jede Konsequenz, die du dir als Erwachsener aus dem Ärmel ziehst, ist nichts wert. Überhaupt nichts. Sie muss vorher kommuniziert sein, sie muss vorher transparent sein, dann kann man sich auch als Kind darauf einstellen. Und ich hatte schon mal die Idee hier in dem Podcast gedroppt, mach doch mal mit Kindern kein Regelplakat, wie man das üblicherweise mit Kindern und Jugendlichen so erarbeitet, weil die eh Humbug sind, das sind Imageplakate. Erarbeite mit Kindern und Jugendlichen doch mal am Anfang eines Schuljahres ein Konsequenzenplakat. Wichtig ist, du musst darauf achten, dass die Konsequenzen, die da draufstehen, pädagogisch wertvolle Konsequenzen sind und all die Kriterien erfüllen, die heute in dieser Podcast-Folge stecken. Und du musst moderieren, dass es keine Strafen sind, weil Kinder neigen auch häufig dazu, weil sie es so gelernt haben, eher Strafen zu kommunizieren und die dann auch einzufordern. Kinder fordern Strafen manchmal ein, das weiß ich, aber meistens nur dann, wenn sie die Alternative der sinnvollen Konsequenz für sich noch nicht erleben durften. Also, jede Konsequenz muss transparent sein, sie muss vorhersehbar sein, sie muss bekannt sein. Kriterium Nummer 3 für wertvolle pädagogische Konsequenzen. Das Kind, um das es geht, kommt jetzt in die Arbeit. Das heißt, es muss irgendetwas tun, es muss in die Hufe kommen, es muss sich jetzt bewegen. Es muss aus dem Verhalten eine Reaktion erfolgen. Jetzt sagen einige von euch wahrscheinlich, ja, Raphael, ist doch klar. Natürlich muss das Kind irgendwas machen. Naja, wenn ich mich mal manchmal so in Schulen oder anderen pädagogischen Einrichtungen umgucke, dann ist das vielleicht gar nicht so klar. Und ich wette mit dir, du hast vom folgenden Beispiel schon mal gehört. Es gibt ja so rote und gelbe Karten, die manchmal in Schulen ausgeteilt werden. Und manchmal erlebe ich es, dass Kindern eine rote Karte als Konsequenz verkauft wird. Ihr werdet übrigens nach dieser Folge verstanden haben, warum das Quatsch ist. Ja, manchmal wird Kindern eine rote Karte als Konsequenz verkauft, dann müssen sie die nach Hause bringen, müssen die von den Eltern gegenzeichnen lassen und dann muss die rote Karte wieder zurück in die Schule. So, ich verstehe die Idee, aber guck mal, wer die einzige Person jetzt in diesem Konstrukt war, die nicht in Aktion gekommen ist, die nichts tun musste. Das war das Kind. Ne? Also du hast viel Arbeit damit gehabt, die Eltern haben im besten Fall, das denken wir zumindest immer ganz naiv, haben sich damit auseinandergesetzt und mit dem Kind am Küchentisch eine Stunde darüber geredet, dass das ja so nicht geht. Aber die einzige Person, die nichts mit der ganzen Situation an der Brause hatte, war das Kind. Also das Kind, um das es geht. Der Mensch, der die Konsequenzen erfährt, muss in die Handlung kommen. Viertes wichtiges Kriterium. Eine pädagogische Konsequenz führt immer durch Begleitung zu empathischem Nachfühlen. Das heißt, es steckt immer die Idee der Wiedergutmachung einer geschädigten Ressource in einer pädagogischen Konsequenz. Oder zumindest sollte das mitbedacht werden. Hä? Was? Was bedeutet denn geschädigte Ressourcen? So Leute, und genau jetzt, bei Minute 19, Sekunde 40, jetzt sind wir an dem Punkt, der den meisten Menschen da draußen im Umgang mit Konsequenzen so schwer fällt. Jetzt geht es darum, endgültig zu verstehen, wie du deine Konsequenzen für Kinder erarbeitest. Geschädigte Ressourcen, was ist das? Eine geschädigte Ressource kann Zeit sein. Eine geschädigte Ressource kann ein Gegenstand sein. Eine geschädigte Ressource kann auch ein verletztes Kind sein. Und ich weiß. Ich finde das Wort Ressource an der Stelle auch irgendwie blöd und vielleicht hast du ja ein besseres für mich. Aber ich habe lange nach einem Wort gesucht, was sinnbildlich dafür steht, dass irgendetwas zu Schaden kommt, dass irgendetwas weniger wird, dass irgendetwas danach fehlt. So, wisst ihr, was ich meine? Und dann geht es um das sinnvolle Wiederherstellen dieser Ressource durch Wiedergutmachung. Und jetzt mache ich noch ein Beispiel. Unterrichtsstörung. Wenn jemand deinen Unterricht stört, dann ist die geschädigte Ressource ja nicht die Aufmerksamkeit aller anderen, sondern die geschädigte Ressource ist Zeit. Du hast mir meine Zeit geklaut, ich wäre gerne im Unterricht weiter nach vorne gekommen. Und wenn wir jetzt bei wertvollen pädagogischen Konsequenzen bleiben, dann hat das Kind zu erleben, wie es ist, jemandem seine Zeit wiederzugeben. Und ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen kryptisch. Und ich gehe davon aus, dass du ein intelligenter Mensch bist und das in deinen Kontext schon adaptieren kannst. Aber ich versuche es mal irgendwie praxisnah zu machen und du verwandelst das dann in irgendetwas. Also klaut dir jemand durch eine Unterrichtsstörung 10 Minuten Zeit, dann ist die pädagogische Konsequenz, ich bekomme von dir meine 10 Minuten zurück. Das heißt, du hilfst mir bei Aufgaben, die nicht deine gewesen wären, sondern meine, dass ich sie schneller durch deine Hilfe erledigen kann und ich diese 10 Minuten im Tagesverlauf wieder einsparen kann. Oder du übernimmst für mich etwas, was für mich 10 Minuten gedauert hat und ich bekomme meine Zeit zurück. Wenn du ein Kind verletzt hast, dann ist die geschädigte Ressource, auch wenn wir jetzt geklärt haben, Ressource ist das falsche Wort, aber ne, ihr könnt es einordnen, wenn du ein Kind verletzt hast, in welcher Art und Weise auch immer, dann mach das wieder gut, indem du dich um dieses Kind und die Verletzung kümmerst. Das heißt nicht Wundversorgung, das heißt emotionale Versorgung und Dasein und Begleiten. Und das heißt auch nicht, jetzt entschuldige dich, ne? So, man kann sich nicht entschuldigen. Man kann um Entschuldigung bitten, maximal. In meinen Seminaren kommt jetzt an dieser Stelle immer, ja, aber was machen wir denn, wenn jemand hier unsere Toiletten beschmiert? Dann sage ich dir, ist ganz einfach. In den meisten Fällen wäre die wertvollste pädagogische Konsequenz, du machst das wieder sauber. Ja, hatten wir bei der Trinkflasche auch schon das Beispiel. Jetzt haben wir das Problem, dass wir mit scharfen Reinigungsmitteln arbeiten, die Kinder nicht über ihre Schulzeit in der Schule behalten dürfen. Ja, da gibt's ja Regularien, die müssen ja nach Hause und so weiter und so weiter. Das bedeutet, irgendjemand anderes wird diese Toilette sauber machen müssen. Aber das bedeutet auch, dass irgendjemand anderes dafür Zeit aufgewendet hat und dieser Mensch bekommt von dir seine Zeit zurück. Und wenn das zum Beispiel der Hausmeister der Schule war, der da eine halbe Stunde jetzt geschrubbt hat für deine Sauerei, dann gibst du dem Hausmeister seine halbe Stunde zurück. Und dann bedeutet das, du hilfst ihm, du übernimmst eine Aufgabe oder wie auch immer. So, und das letzte wichtige Kriterium für pädagogisch wertvolle Konsequenzen ist, die erfolgen im besten Fall zeitnah. Und zeitnah bedeutet Sekunden bis Minuten, nicht Stunden oder Tage. Das habe ich in einer anderen Podcast-Folge auch schon mal auseinandergedröselt. Ich habe mal diese Faustformel, die ich für mich mal entwickelt habe, in den Raum geworfen, die hieß L mal 2 gleich M. Also das Lebensalter des Kindes mal 2 in Minuten, das ist die Zeit, die du Zeit hast, wenn du eine Konsequenz erfolgen lassen möchtest, die zu Lernimpact führt. Lebensalter des Kindes mal 2 in Minuten. Wenn du also möchtest, dass ein Kind aus einer Konsequenz, aus einer pädagogisch wertvollen Konsequenz etwas lernt, dann hast du bei einem 8-jährigen Kind 16 Minuten Zeit, diese Konsequenz erfolgen zu lassen, nicht sie anzukündigen. Das ist ein Best Case. Jetzt weiß ich natürlich, dass das gerade in Schule schwierig ist, aber mach dir mal Gedanken, ob das nicht irgendwie gehen kann. Das erklärt übrigens auch relativ gut, warum die ganzen Belohnungssysteme nicht funktionieren, wo Kinder über 8 Wochen irgendwelche Murmeln sammeln müssen. Jede Belohnung ist eine Konsequenz, die Konsequenz kommt aber viel zu spät, also die Belohnung, deswegen gibt es keine Verknüpfung zur guten Tat und zum Verhalten und es gibt keinen Lerneffekt. So, machen wir mal nach 25 Minuten ein kleines Zwischenfazit. Also, die besten Lernerfolge haben natürliche Konsequenzen. Natürliche Konsequenzen kommen an ihre Grenzen, wenn es einen klaren Kontext mit Regeln gibt. Wenn es gesellschaftliche Ordnungen und Strukturen gibt, dann braucht es pädagogische Konsequenzen. Die müssen sich aber mit den genannten Kriterien deutlich von Strafen unterscheiden. Und dann ist der Vorteil von diesen pädagogischen Konsequenzen, dass sie respektvoll sind, verhältnismäßig sind, verständlich und nicht beschämend. Sie sind nicht beschämend. Das heißt, diese Verhaltensampel beschämt ja zum Beispiel. Deswegen ist es keine gute Konsequenz. Aber nur um die Vollständigkeit hier gewahrt zu haben, natürlich haben pädagogische Konsequenzen auch Nachteile, zum Beispiel dann, wenn es um Macht geht. Die neigen dazu, dass man seine Macht missbraucht. Sie können als Strafe empfunden werden, ist auch relativ klar, und erfordern Konsequenz und Ruhe. Und wenn du Konsequenz und Ruhe nicht hast, dann ist die Gefahr relativ groß, dass wir in Drohungen verfallen und wer droht, ist selten pädagogisch wertvoll. Und wenn du alles das nicht beherzigst, was wir eben schon gesagt haben, dann haben pädagogische Konsequenzen vielleicht auch sogar den Nachteil oder zumindest können sie Beziehungen belasten und gefährden, wenn man sie missbräuchlich verwendet. Also die Grundhaltung bei Konsequenzen ist immer Beziehung vor Kontrolle. Beziehung vor Kontrolle. So, und jetzt machen wir den letzten Bogen und dann könnte es schon wieder eine lange Folge werden. Was sind dann jetzt Strafen? Also Strafen setzen auf Gehorsam, sie fördern die Gefühle Angst, Trotz und Scham, die sind super belastend für Beziehungen. Die Logik lässt immer zu wünschen übrig, die wirkt nämlich oft willkürlich. Wie das Beispiel, du hast meinen Unterricht gestört, du gehst nicht in die Pause. Das hat null miteinander zu tun und macht halt überhaupt keinen Sinn. Ist also in der Liga, in der wir jetzt hier gerade spielen, auf jeden Fall eine Strafe, keine Konsequenz. Das müsste jetzt klar sein. Und was auch richtig, richtig spannend ist, ist, Strafen haben eine relativ kurze Halbwertzeit. Das heißt, der Lerneffekt, der entsteht, ist super, super kurz. So, und jetzt atmen wir alle nochmal ganz tief durch und ich mache wie immer nach meiner Podcast-Folge so eine kleine Zusammenfassung. Ich habe diese Podcast-Folge heute aus drei Gründen aufgenommen. Entweder für dich, weil du sowieso gerne diesen Podcast hörst. Zweitens für dich, wenn du dir manchmal unsicher bist, ob du auf dem pädagogisch richtigen Weg bist und jemand möchte dir diese Folge zeigen als Bestärkung dafür, dass du auf dem richtigen Weg bist. Oder du hast diese Folge gehört, vielleicht sogar bis zum Schluss, dann danke fürs kritische Zuhören, weil ich diese Podcast-Folge zukünftig als Link unter ganz, ganz fiese Kommentare von Menschen schreibe, die sich Pädagoginnen und Pädagogen nennen. Weil sich nämlich einige von meiner provokanten Art, wo ich aufzeige, was auf keinen Fall in Pädagogik passieren darf, angepiekst fühlen, die dann von mir die Alternative haben wollen und ich dann sagen muss, weil es pädagogisch richtig ist, ich weiß die Alternative nicht und die dann beleidigend zu mir werden, für die ist auch diese Podcast-Folge. Dann haben wir gemeinsam eingeordnet, dass es keine Alternative gibt. Beziehungsweise Alternative bedeutet immer individueller Blick auf die Situation, auf das, was passiert ist. Dass es keinen Konsequenzenkatalog gibt. Ich kann dir nicht sagen, was die richtige Konsequenz ist, wenn ein Kind ein anderes beleidigt. Ich weiß es nicht. Also ich habe jetzt aber durch diese Podcast-Folge vielleicht eine Idee, wie ich mich der richtigen Konsequenz nähern kann. Denn es kann ja erstmal eine natürliche Konsequenz geben, dass das eine Kind nicht mehr mit dem anderen redet und die nicht mehr befreundet sind. Es kann eine pädagogische Konsequenz geben, die zeitnah erfolgt, die die geschädigte Ressource, Emotionen, Bedürfnisse, Wünsche wiederherstellt, durch empathisches Nachfühlen das Kind in die Arbeit kommt und dadurch gemeinsam mit mir als Pädagoge reflektieren kann. Und alles, was darüber hinausgeht, ist keine Konsequenz mehr. Dann bewegen wir uns im Bereich von Strafen, die demütigen, die beschämen, die von Angst leben, die einen kurzfristigen Lerneffekt haben und super willkürlich sind, weil sie nichts mehr mit dem zu tun haben, worum es eigentlich geht. Und den Abschluss mache ich mit einem Verweis auf eine etwas ältere Podcast-Folge, die ich schon mal gemacht habe. Es gibt natürlich, wie in jedem guten Kontext, immer den Fall, wo auch die größte pädagogische Konsequenz und die beste pädagogische Haltung nicht mehr helfen. Dann braucht es aber zwei Dinge und vielleicht ist das jetzt auch nochmal richtig hochspannend für dich. Ding Nummer eins. Es braucht Grenzen. Es braucht Grenzen. wenn du an einem Jugendlichen, an einem Kind dir die pädagogischen Zähne ausgebissen hast, du hast alles getan, wovon wir heute in dieser Folge reden, alles das, was wertvoll ist, du hast mit den Eltern natürlich geredet, du hast wirklich alles in die Waagschale geworfen, von dem wir wissen, dass es sinnvoll ist. Und nichts verändert sich. Du kommst am nächsten Morgen in die Schule und du siehst, wie das Kind, der Jugendliche, mit dem du erarbeitet hast, eine Zweitklässlerin vermöbelt. Dann braucht das eine Grenze. Und wer schlägt, der geht. Es gibt kein Thema, bei dem ich so zackig bin wie Gewalt. So, wer schlägt, der geht. Dann braucht es eine Grenze. Und ja, Grenzen erfüllen alle Kriterien einer Strafe. Aber dann braucht es sie wirklich. Und ich wünsche mir, dass es da draußen viel mehr Pädagoginnen und Pädagogen gibt, die gerade beim Thema Gewalt verstanden haben, dass das Grenzen braucht. Dass das nichts ist, was ich irgendwie händeln können muss. Wer schlägt, der geht. Und ich glaube, ich habe in der alten Podcast-Folge das Beispiel gemacht, dass die meisten Kinder in der geschlossenen Kinder- und Jugendpsychiatrie, in der ich ja so viele Jahre gearbeitet habe, die waren nicht freiwillig da. Die waren alle da, weil es mutige Menschen gab, die gesagt haben, bis hierhin und nicht weiter, ich lasse dich hier fallen, damit du an einer anderen Stelle weich landen kannst und lernen darfst. Also, das auch nochmal ganz spannend, ne? Ich lasse dich hier fallen, ich zeige dir hier die Grenze, damit du woanders lernen darfst. Ich habe gesagt, es braucht zwei Dinge. Das zweite ist das Verständnis darüber, dass Gewalt nichts ist, was du als Pädagogin, als Pädagoge in Schule oder in Kita händeln musst. Ich weiß, wir haben alle diesen Anspruch, das will ich irgendwie händeln. Aber frag dich bitte mal ernsthaft, ob das dein Job ist. Oder ob du nicht lieber sagen kannst, hier ist Ende, hier geht's nicht weiter, das ist jetzt Baustelle von jemandem anderen. Wer gewalttätig ist, darf nicht hier sein. Das ist zumindest meine Idee. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier eine Podcast-Folge ist, die für viele Kontroversen sorgt, die für viele Diskussionen sorgt. Du hast ja jetzt gehört, wie ich mir Diskussionen wünsche. Wer Pädagogin und Pädagoge ist, führt die bitte sachlich, führt die bitte ordentlich, seid lieb zueinander und niemand von euch bricht sich einen Zacken aus der Krone. Also selbst wenn du heute komplett gegen diese Folge bist, was ich okay finde, ja, nochmal, ich bin vollkommen damit einverstanden, wenn du vollkommen gegen diese Folge bist. Was ich mir dann aber von dir wünsche, ist ein reflektiertes drüber nachdenken. Mal zu schauen, ob ich nicht an vielleicht 2 von den 10 Punkten vielleicht doch einen kleinen Punkt habe. Und wenn man Kommunikation als etwas Wertvolles versteht, was Türen öffnen soll, dann schreibst du in die Kommentare unten drunter, Raphael, ich bin mit deiner Folge grundsätzlich nicht einverstanden. Ich sehe aber Punkt 1 und Punkt 2, da sehe ich eine Nachvollziehbarkeit. So. Und bei Punkt 3 und Punkt 4 würde ich dir gerne meine Gegenthese darlegen. So, und dann kann man diskutieren. Aber nicht, du bist ein Superpädagoge, halt's Maul, du laberst nur so. Das ist das, was tatsächlich da draußen jeden Tag in der Anonymität des Internets passiert. Ich habe mich davon ärgern lassen. Und damit dir das nicht passiert und ich zukünftig den kurzen Weg habe, diese Podcast-Folge einfach als Link reinknallen zu dürfen. Ja, bleibt mir nur noch zu sagen, wisst ihr was, Leute? Lasst euch nicht ärgern. Schon gar nicht von mir. Habt eine gute Zeit.
Noch mehr Impulse und alle Informationen zu Seminaren und Workshops findest du auf Instagram und auf raphaelkirsch.com.